Also müsst ihr euch vorstellen. Oh Gott, oh Gott. Also wir sind dann, ich bin da mit...
Ich glaube, es glaubt sowieso niemand die Geschichte. Aber sie ist einfach so gewesen.
Ja, sie war so.
Einfach so gewesen.
Wir hatten dann also, ach so, die Container.
Genau, die Containergeschichte.
Die Container haben wir richtig, so richtig vollladen lassen, sage ich jetzt mal. Wir haben sämtliche Möbel da reingepackt und alles. Und meine Krafttrainingsmaschinen, was wir alles hatten, haben wir alles da reingestellt. Und da kam ein riesiger Kranwagen, der die Container auf den LKW heben sollte. Und der hebt den ersten Container an und das ging so einigermaßen. Beim zweiten Container sehe ich plötzlich, wie dieser LKW hinten hochgeht.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
Ja, mein Herz.
Ja, wir sind wieder da.
Wieder da.
Richtig. Wieder on air sozusagen.
On air. Hast du vergessen, deine Brille abzuziehen? Oder
was? Nö, ich dachte, ich setze sie heute mal auf. Aber ich weiß, manchmal verwirrt es die Leute, weil was hat denn der dafür eine komische Brille auf? Und das ist ganz einfach erklärt, das ist eine Blaulichtfilterbrille. Die filtert das Blaulicht, was im Bildschirm oft vorkommt, Handy, Computer, Kino sogar auch, soweit ich weiß. Aber auch draußen in der Sonne. Und mein Augenarzt, von dem halte ich sehr viel, und der hat mir gesagt, Herr Liebscher-Bracht, Sie müssen wissen, das Sehen ist ein biochemischer Vorgang, bei dem immer etwas zerstört wird. Auch wenn das Auge gesund ist, ist es immer ein Zerstörprozess, der dann irgendwie wieder repariert wird. Und dieser Prozess, hat er mir erklärt, der ist zu 90% vom Blaulichtanteil des Lichtes ausgelöst. Und deswegen denke ich, und einige andere denken das auch, soweit ich weiß, ich habe es öfters schon mal gelesen, dass das die Augen schont, weil wir wollen ja alt werden. Wir wollen ja, wenn wir ganz alt werden, auch noch sehr gut sehen. Ja, und deswegen denke ich mir, die ziehe ich immer mal, vor allen Dingen am Bildschirm. Auch im Bildschirm habe ich sie eigentlich immer auf.
Weißt sieht du ja. Sieht ja schon ziemlich stylisch auch aus.
Sieht stylisch aus, danke schön. Ja. Dann umso mehr.
Aber nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass wir auf jeden Fall das Tageslicht an uns ran kommen lassen müssen.
Klar.
Das ist ganz wichtig. Das macht ja auch was für die gute Laune.
Macht ja auch was morgens.
Ja, das ist gut. Es wäre schon schlecht, wenn du diese Brille den ganzen Tag aufhättest.
Und nachts, nein, nachts ziehe ich sie ab. Kleiner Spaß. Nein. Ja, ich habe sie nicht dauernd auf.
Ja.
Aber ich will schon ein bisschen auf meine Augen aufpassen.
Okay, also das haben wir jetzt damit abgeschlossen, dieses Thema. Und also heute hast du einfach vergessen, deswegen habe ich jetzt gerade mal gefragt, warum du vergessen hast abzuziehen und warum du die aufhast. Also jetzt wisst ihr auch, warum ihr Roland manchmal mit dieser Brille irgendwo sehen könntet. Aber das ist eigentlich nicht das Thema heute. Das Thema ist, ich würde so gerne nochmal mit dir alles Revue passieren lassen, was wir damals angestellt haben. Das war so Anfang 2004, als wir tatsächlich entschieden haben, aus Deutschland wegzugehen und ans Meer zu ziehen. Kannst du dich noch erinnern?
Das hat eine Vorgeschichte.
Und ach,
die
fällt komm. Mir,
die habe ich 20, 30 Jahre nicht mehr im Kopf gehabt. Und zwar, als ich in Frankfurt in meiner WG gewohnt habe, im Sommer.
Aha.
Da haben wir uns in Frankfurt super wohl gefühlt. Das war total schön. Und der Main war auch schön, das war alles super. Aber wir hatten damals eine Idee. Wir dachten uns, wenn Frankfurt am Meer liegen würde, wäre es noch schöner. Das fällt mir eben gerade wieder ein. Wir hatten immer so eine Fantasie.
Wer denn wir? Also nicht also, wir, weil wir kannten uns ja noch gar nicht.
Ja, ja, andere Menschen. Andere Frauen,
Menschen.
Andere Männer, meine Freunde, mein ganzer Kreis, den ich halt hatte.
Ja.
Und das war so ein Traum, ja, weil wir haben oben mit der Habsburger gewohnt und da dachten wir, Habsburger Allee war ja stark befahren. Und am anderen, an der anderen Straßenseite haben wir uns vorgestellt, was wäre, wenn wir da das, wenn da das Meer plätschert? Wäre doch einfach schön. Ja, ja, fällt mir gerade wieder ein.
Sag mal, diese Habsburger Allee, war das nicht auch diese Wohnung, in der du immer wach geworden bist, nicht wegen der Geräusche?
Ja, 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 das war die Wohnung. Das war die Wohnung.
Was Habsburger warum Allee, bist du wach geworden?
Die aus Frankfurt, die kennen ja die Habsburger Allee und es ist eine sehr stark befahrene Straße. Und
du
in
hast
meine,
auch an der Ecke gewohnt, gell, irgendwie, oder?
Nee, nicht an der Ecke, aber das Haus, das war die Nummer Habsburger 11? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, da stehen die Häuser ziemlich dicht an der Straße und da ist so noch so ein Mittelstreifen. Und naja, wir hatten halt so eine WG und ich hatte mein Zimmer, das war vielleicht, weiß nicht, 20 Quadratmeter oder so, also nicht so viel Platz. Und da hatte ich ein Hochbett drin. Und das Hochbett, das habe ich mir ja selber gebaut, so einen ganz groben, festen Balken von einer Wand zur anderen und dann ein Bretter quergelegt. Und es war halt fest mit dem Haus verbunden, dieses Bett. Mhm. Ein bisschen anders als andere Betten, die stehen zwar auch auf dem Boden, aber sind nicht so fest mit den Wänden verbunden. Und das war ein tolles Bett, ich habe mich da wohl gefühlt, ja, war so ein richtig schöner Rückzugsort da oben. Hohe Decken, Altbau. Aber nachdem ich da eingezogen war, wachte ich morgens auf, nicht durch das Geräusch der Autos und der Lastwagen, sondern durch die Vibrationen der Lastwagen. Weil das hat sich über die Hauswände, Fundament, Straße, ins Haus rein, in die Wände rein, so übertragen, dass beispielsweise das ganze Bett gezittert hat, wenn ein LKW vorbeifuhr. Und wie kam man jetzt da drauf? Ach so, Frankfurt und Frankfurt am Main.
Frankfurt am Meer.
Frankfurt genau. Am Meer.
Das war so. Das wusste ich nicht. Dass du diesen Traum irgendwie schon mal hattest. Spannend.
Hat es auch vergessen, ja.
Ja, aber was so für mich immer noch im Kopf war, damals auch schon, ich habe ja viele, viele Menschen in meinem Beruf gesehen und habe ganz viel mit denen geredet. Und viele haben immer gesagt, dann, wenn wir mal älter sind, dann gehen wir ans Meer und erfüllen uns unseren Traum. Und ich habe es leider auch ein paar Mal erlebt, dass dieser Traum nicht in Erfüllung gegangen ist. Also nicht, weil das Geld nicht mehr da war, sondern weil die Menschen dann einfach nicht mehr dieses Leben gelebt haben. Mhm. Weil sie zuvor schon verstorben sind, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, was anderes, was sie nicht haben.
Nicht der Planung war.
Ja, geplant haben, richtig. Und dann dachte ich immer, nee, das kann nicht sein, weil ich bin auch so ein Fan vom Meer. Wir waren ja unser Leben lang am Meer.
Stimmt, ich meine, das ist immer eine andere Geschichte. Wir waren ja immer mit den Jungs, an der Atlantikküste mit Surfen und so weiter. Und das ist ja auch ein bisschen ein Vorspiel dazu, weil wir waren ja immer unten bei Noirmoutier, diese Insel. Und da haben wir immer die Sommerferien, 6 Wochen Sommerferien durchgezogen. Das haben wir immer gemacht, wegen der Jungs. Genau. Haben wir uns die Arbeit mitgenommen, haben es irgendwie möglich gemacht, dass wir diese Ferien immer dort sein konnten.
Ja.
Und da ging es natürlich um Surfen, das ist mal eine andere Geschichte vielleicht. Wenn es überhaupt hier interessant ist, das müssen wir mal rausfinden.
Das gehört einfach zu unserem Leben dazu und ich finde schon.
Und die Jungs, die haben halt immer gesurft, aber dann wurde der Wind, die Windverhältnisse, die wurden immer schlechter in Südfrankreich. Also zumindest, wenn wir da waren, da im Sommer, ja. Mhm. Und das war nämlich eigentlich schon der erste Schritt, der dann erfolgte, weil wir hatten irgendwie im Kopf, naja, vielleicht die Jungs surfen so gerne, Windsurfen, die sind ja auch Katamaran gefahren und lauter diese Sachen, also Wind, Wasser und Wind, das war so unser Ding, meinst du auch?
Wasser, Wind und Sonne.
Ja. Und da haben wir immer schon mal so ein bisschen so im Kopf gehabt, vielleicht sollten wir auch mal nach was anderem Ausschau halten als Urlaubsort.
Ja,
Und dann
gab es eine Freundin von mir, die schon an so einem Platz gewohnt hat und hat immer gesagt, ihr müsst unbedingt
kommen.
Genau. Ihr müsst unbedingt kommen und ihr müsst euch das angucken, weil also ihr werdet es lieben. Es ist einer der schönsten Spots der Welt. Und sie war Stewardess und die war wirklich an ganz vielen Orten, hat gesagt, ich finde es wirklich am schönsten dort. Und na gut, dadurch, dass wir ja immer nach Frankreich gefahren sind, haben wir das irgendwie nicht geschafft. Und irgendwann habe ich gedacht, ich besuche die Mona mal für eine Woche. Und dann bin ich dahin geflogen. Und das war irgendwie im Winter.
Mhm. Und ich war gerade in Bulgarien.
Genau,
mit den Jungs. Ja. Ich war mit den Jungs in Bulgarien. Warum in Bulgarien, wird man sich jetzt fragen. Ja, Wintersport Bulgarien. Das ist eigentlich nicht so üblich gewesen damals. Und ich war aber in Bulgarien, weil wir hatten ja über die Wing Chun-Organisation dort unten Veranstaltungen und haben da mit den bulgarischen Ringern zusammengearbeitet, weil die Ringer auch Kampfkunst ringen. Ja, zwar nicht so wie Kampfkunst Wing Chun, aber in diese Richtung. Und wir hatten da Austausch. Und dann war ich dort. Und ich weiß noch, ich saß im Lift und es war echt kalt. Es war richtig kalt. Ich habe gefroren, ja. Aber mit den Jungs Skifahren muss halt sein. Ob frieren, ja oder nein, ist egal. Wir saßen im Lift, ich saß im Lift und ich habe dich angerufen.
Ja.
Als ich im Lift saß.
Ja.
Nee, nicht im Lift, wie heißt denn das dann?
Diese Hängegondel.
Gondel.
Ist egal, ganze, aber jeder weiß es.
Heißt das ganze Teil. Und ich saß in der Gondel, offene Gondel, ja. Und irgendwie halt. So, ja. Ja. Und ich spreche mit der Petra und die Petra erzählt, du erzählst mir, ja, ich bin hier in der Sonne, ich sonne mich gerade und Freunde von der Mona, die sind gerade Skifahren. Und da habe ich erstmal die Welt auch nicht verstanden. Ich dachte, sind die auch in Bulgarien? Ja. Und wo sind die denn? Nee, oder warum zählt die mir das?
Sierra Nevada.
Ja. Und die waren auf der Sierra Nevada, das ist so dieses Bergmassiv in der Nähe von Tarifa.
Granada.
Zwei Stunden weg Granada oder so? Nee, nicht zwei Stunden, eine Stunde, anderthalb.
Nee, ein bisschen weiter ist es schon.
Aber auf jeden Fall, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, wie ich da im frierend im, in der Gondel sitze, du dich sonst und Bekannte von Freunde von der Mona gerade Skifahren. Ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, das klingt spannend, habe ich auch gesagt, glaube ich. Ne?
Genau, du hast gesagt, müssen wir dann doch mal da hinfahren oder hinfliegen.
Zusammen, weil du warst
genau,
ja schon da.
Genau, ich war da, aber es war auch wirklich, es war so wunderschön, weil ich hatte auch wirklich so ein ganz tolles Wetter erwischt und es war so ein bestimmter Wind, der heißt Puniente und wenn der da ist, dann ist es zwar ein bisschen kühl, aber trotzdem war es mir nicht in der Sonne war es nicht kühl und wir konnten direkt auf
das
Afrika.
War im Januar, gell?
Ja, wir konnten direkt auf Afrika gucken und das war für mich unglaublich, ja. Du hast das Gefühl gehabt, du könntest dahin schwimmen. Also es war wunderschön und dann bin ich zurückgekommen und dann haben wir uns entschieden, im April in den Osterferien gemeinsam dorthin zu fliegen.
Genau, und die Kids sind natürlich ausgeflippt, weil wer von euch das noch nicht weiß, Tarifa. Das ist ein Starkwindrevier, also wo so stark Wind ist, teilweise auch zu windig ist, ja, ja und zu ja, stark also, der Wind. Ja. Aber wir sind dahin zwei Wochen, eine Woche oder so.
Zwei sowas, Wochen waren wir da.
Um das ja. uns anzuschauen und die Kids sind, sie haben Windsurfen gemacht. Mit dem Kiten ging es noch nicht los.
Doch.
War das
die
schon
haben
Kiten
auch Kiten versucht, klar.
Stimmt, wir hatten ja in Frankreich die ersten Kiter überhaupt gesehen.
Ja.
Das war ja damals völlig neu, das Kiten, also das Wind, das
Kitesurfen.
Doch, Kite, genau, ja. Jetzt habe ich das Wort. Ja. Kitesurfen. Und das haben die gemacht und es war super, super schön. So, und dann kommt die Story, die
eigentlich alles verändert
die
hat.
Die alles verändert hat, aber die du, glaube ich, etwas anders im Kopf hast als ich.
Ja, also wir können ja vielleicht wirklich mal...
soll ich ja meine Variante
du
erzählen?
Du erzählst deine, ich erzähle meine, aber es ist
also
eigentlich
fast
egal.
Gleich,
ja.
Fast gleich.
Ist fast
also
gleich.
Meine ist die, da ist so eine ganz große Bucht. Und in dieser Bucht ist ein Hotel und da kann man wunderschön frühstücken. Und das war noch vor der Intervallfastenphase, wo wir gefrühstückt haben, oder war das schon?
Nee, da haben wir schon auch. Wir sind ja dann auch immer erst relativ
spät gegangen.
Ja?
Frühstück war da eher um eins und zwei, eins
genau,
halb zwei.
Also ich hab das, wir haben es ja schon die ganze Zeit gemacht, Roland. Don't forget it. Ja.
Richtig, ja. Richtig. Und es war ja auch nicht so ganz früh. Auf jeden Fall, wir saßen da und haben uns wohlgefühlt und die Kids... Ja, wir wollen gleich wieder surfen gehen und so, also Windsurfen gehen. Und das muss ich wirklich jetzt so auch sagen, das sage ich jedes Mal so, da höre ich mich selbst sagen. Also das ist wichtig, weil das muss man ja vielleicht erstmal verstehen. Normalerweise, wenn man was sagt, weiß man ja, was man sagt und ist auch bewusst sich dessen, was man sagt. Das war aber da nicht der Fall. Ich habe mir also selbst zugehört, während mein Mund was gesagt hat, und ich habe mich hören sagen, etwas, vor dem ich erschrocken bin. Weil ich habe mich sagen hören, warum ziehen wir nicht eigentlich hierher? So, und dann kam so, ich weiß nicht, eine Zehntelsekunde, zwei Zehntel später, setzte mein bewusstes Wahrnehmen ein. Und bevor ich aber das umsetzen konnte, mental, denkmäßig, bevor ich es umsetzen konnte, schrien die Jungs los, ja, 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 Papa, ja, Papa. Und dann war ich schon so, naja, gleich kommt es Nein von der Petra. Und du sagst, ja, warum eigentlich nicht?
Ja, so denkst du, war es das.
Ja, das ist meine Variante, das erzählt deine.
Also ich mache es jetzt nicht so theatralisch wie du, Roland. Also für mich war einfach nur, wir saßen da, ich fand es unglaublich schön. Und ich dachte eigentlich, ich habe gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, hierher zu ziehen? Wäre das nicht was? Und dann die Jungs sofort, ja, ja, ja. Und du hast auch gesagt, ja.
Und aha, dann haben das ist ja spannend.
Ja, ja. Ich brauche nicht so lange, das zu erzählen, weil für mich
nee, war das... Nee, ist spannend, weil du jetzt sagst, du ja. hättest das gesagt,
na,
aber ich habe es gesagt.
Nee,
ich bin mir sehr sicher, dass ich das gesagt
aber,
habe.
Aber also wir werden es nie wieder erfahren, wie das war, weil die Jungs werden es auch nicht in Erinnerung haben. Und was ihr wissen
müsst, fragen das, schon, wir fragen
das ist schon ganz
Jungs.
Spannend, weil man geht ja davon aus, dass unsere Erinnerung nur bis 50% ungefähr der Wahrheit entspricht. Das finde ich auch ganz spannend. Jetzt wissen wir natürlich nicht,
wer es oder meine.
War. Ja, das weiß ich eben nicht. Also ich halte alles für möglich, aber egal ist, wir haben uns in diesem Augenblick tatsächlich entschieden.
Aber das wussten wir noch nicht.
Was?
Also wir haben uns
ich
ja
schon.
Ja, nein.
Mensch, Roland, wir waren doch immer so verrückt.
Ja, das ist schon klar. Aber ich meine, wir haben es entschieden, aber wir wussten noch nicht, dass diese Entscheidung umgesetzt wird.
Das ist für mich auch ganz anders als für dich.
Aha.
In dem Moment, wo wir das gesagt haben, war das für mich gesetzt. Es war für mich auch so eine.
Bei mir setzte das Denken an. Wir sollen das gehen. Wir sollen das bezahlen. Wir hatten da mittlerweile unser Haus erarbeitet, ja, wo wir erstmal zur Miete drin gewohnt haben, als wo du die Praxis drin gemacht hast in Rödelheim.
Ja.
Das können wir nachher nochmal erzählen, wie das kam. Und bei mir setzte dann schon ein, wir sollen das gehen. Ich meine, ich hatte damals die Wing Chun-Schulen und ich musste regelmäßig eigentlich jeden Tag Unterricht halten, habe meine Lehrgänge gehalten und so weiter und so fort. Du hast eine Praxis gehabt, hattest jeden Tag Patienten und das setzte dann schon alles ein. Also wir hatten das zwar gesagt, aber wie wir das jetzt umsetzen sollen, das war in den Sternen irgendwo.
Ja, das ist richtig, aber die Entscheidung stand. Weil,
das stimmt.
Also wir haben gesagt, ja, wir machen's. Wir haben das den Jungs gesagt und wenn du das deinen Kindern sagst, dann musst du es durchziehen. Dass wir natürlich nachher überlegt haben, wie bitteschön wollen wir das eigentlich umsetzen und ist das überhaupt machbar und wie kriegen wir das hin, das stimmt schon. Aber das war ja irgendwie dann auch, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die
ja,
dann
ja, die, kamen. Ja, also, ihr müsst euch vorstellen, die Situation war die, weil das hängt auch ganz stark vom Geld ab, muss man ganz klar sagen, ja. Und wir wussten überhaupt nicht, wie das finanzierbar sein soll, weil wir hatten von den Eltern, weder du noch ich, wir hatten überhaupt nichts. Wir haben das alles aufgebaut, ich mit meinen Schulen, die ich mittlerweile hatte, und Petra halt mit der Praxis. Und du hattest ja diese alte Ärztin, das war ja diese eine Folge, die erste
genau,
Folge, glaube ich.
Die zweite, glaube ich, ist.
Nee,
die
erste wo ist das ja thematisiert ja, erzählt genau. wird.
Ja.
Hatten wir das große Glück, erstmal zur Miete in dem Haus zu wohnen, aber hatten die Chance, das dann von der Miete praktisch gleitend in einen Kauf mal später übergehen zu lassen.
Ja.
Und wir haben das ja auch super günstig gekriegt, weil es halt so uralt war. Cool. Die Leitungen waren alle kaputt. Ja. Und da haben wir auch erzählt in dieser anderen Folge, halt Petra hat die Schlitze geklopft in der Mittagspause zwischen Vormittagspatienten und Nachmittagspatienten. Und ich eben, wenn ich nicht unterrichtet habe oder kein Training gegeben habe, haben wir da renoviert, alle Leitungen neu rein.
Und das so ging auch, da hatten wir ja noch keine Kinder, ne? Das ist
genau,
muss man auch noch dazu genau. sagen. Ja.
Und das hat dann Gott sei Dank den Wert so gesteigert, dass wir das Haus praktisch ja, viel besser verkaufen konnten, als wir dafür bezahlt hatten. Das hat es uns möglich gemacht, in Bad Homburg dann das zu kaufen. Und auch klar, mit der Bank zusammen und so weiter. Aber das war so die Situation. Aber das war alles noch nicht abbezahlt. Und das war alles irgendwie unklar, wie das auch mit deinem Beruf geht. Praxis läuft, war ein wichtiger Einnahmefaktor. Bei mir die Schulen dasselbe. Also wie sollte das gehen? Ich will das immer klar machen, ja, weil Raul sagt ja heute zu Recht, ihr seid komplett verrückt gewesen, obwohl er davon profitiert hat.
Stimmt.
Und was
aber für die Jungs, Roland, für die Jungs war es wirklich das Allerbeste. Das
ja, vor allen, Hinsinn, Dingen, ne? vor allen Dingen auch, das habe ich fällt mir auch gerade wieder ein, weil das war ja die Zeit, das war ja Winter und das war gerade so die Zeit, als wir hatten Jungs ja lange weggehalten von diesen Computerspielen, die aufkamen und so, dieses ganze Digitalzeug, weil ich bin ein Bewegungstyp, mein Leben lang gewesen und mir hat es mit der Seele wehgetan, gerade im Winter, wenn hier schlechtes Wetter ist, dass die Jungs eben, weil draußen, sie konnten einfach nicht raus, ja, und was jetzt machen? Und da sitzen die halt vor den Bildschirmen und das fing damals an und das lag mir ganz schwer im Magen, ja, das wollte ich eigentlich nicht. Und als mir dann klar wurde, falls wir das wirklich machen, falls wir da wirklich darunter ziehen, dann könnten die ganz jahresmäßig, im Winter halt mit dem dicken Neopren und so, klar, aber dann könnten die viel mehr draußen machen, hätten viel mehr Bewegung und es wäre eine Chance, die von diesem Bildschirm wegzuholen.
Und es ist einfach so, wenn du Kinder hast, dann denkst du an die Kinder und das haben wir auch gemacht und deswegen haben wir dann, also der Urlaub war super toll, weil was wir gemacht haben, wir haben in dem Urlaub und dann überlegt, wo würden wir denn gerne in Tarifa wohnen. Mhm. So, und dann wurde es ganz spannend. Also Roland hat gesagt, hier an diesem Berg, da möchte ich gerne wohnen. Das ist ein bisschen weg von Tarifa, aber da möchte ich gerne wohnen. Und dann haben wir uns da ein Haus angeguckt. Und weißt
du
noch,
aber du musst noch mal genau, nee, das muss man noch mehr erzählen. Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das war noch viel spannender. Wir kamen diesen ganzen, also wer von euch schon mal die Zuhörer in Tarifa war, da kommt man von Algeciras runter. Und dann irgendwann ist man kurz vor der Küste und dann geht so eine ganz lange Straße, geht runter und man sieht Tarifa vorne liegen und man sieht diese ganze Bucht. Und wenn man dann nach rechts schaut, sieht man in der Mitte der Bucht einen Berg. So, und als wir da runtergefahren sind,
hast du gesagt.
Da habe ich gesagt, Petra, wenn wir hier jemals wirklich wohnen, ja, dann müssen wir versuchen, an diesem Berg dort, und habe auf diesem Berg gezeigt, dort irgendwie was zu finden, was wir uns leisten können, ja, und wo wir dann wohnen. Und warum habe ich das gesagt? Weil mir war klar, da ein bisschen am Berg hoch, hätte man einen wunderschönen Blick über die Bucht hinweg, wie du erzählt hast, nach Marokko rüber. Nach Afrika und jetzt haltet euch fest, weil Peter hat gesagt, wir haben da ein Haus gezeigt bekommen. Dieses Haus, was wir dann gezeigt bekamen, war genau der Punkt, wo ich hingezeigt hatte. Mhm. Ja, ohne zu wissen, dass es da überhaupt so ein Haus gibt.
Wirklich völlig verrückt. Ich weiß noch, als wir dann da rein sind in dieses Haus, ich habe gesagt, das ist es. Das ist es einfach.
Ja, ja.
Weil es war einfach schön, hatte den Blick gehabt, es war nicht zu groß, es war nicht zu irgendwie, es war einfach schön und ich wusste, das könnte unser Zuhause sein. Und
vom Gefühl her?
Vom Gefühl her, du hast ja, also wenn du in ein Haus reinkommst, also wenn du auf der Suche bist nach der Wohnung, nach dem Haus oder nach irgendwie einem Zuhause, dann hast du ja immer so ein Gefühl, ist es das oder ist es das nicht, ja, es gibt auch durchaus, wir haben uns danach ja nochmal andere angeguckt, da bin ich einfach nur rausgerannt, wollte ich überhaupt nicht, also das war dieses Haus und wir hatten das dann tatsächlich auch gefunden und das sollte ja auch verkauft werden. Und dann haben wir gesagt, okay.
War alles noch unklar.
Aber für uns war es klar. Für uns war es klar, wir kriegen dieses Haus, wir haben jetzt ein Haus. Und
mussten wir schon dazu sagen, dass der Verkäufer gesagt hat, er weiß noch gar nicht, ob er es wirklich verkauft.
Nein, seine Frau wollte da nicht raus. Genau. Das war das Ding. Er wollte verkaufen, aber seine Frau wollte nicht raus. Okay, genau. Und dann ging das hin. Aber ich habe gesagt, das ist unser Haus und wir ziehen da ein.
Und dann wurde es völlig verrückt. Weil wir flogen dann zurück.
Also, verrückter geht es kaum. Wirklich,
also hier nach Frankfurt. So, und dann wurde es richtig verrückt, weil ich weiß auch nicht, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, wie konnte das sein? Aber ich habe einfach, wir waren wieder zurück.
Doch, der Xavier hat uns schon was gesagt. Er hat schon gesagt, ich kriege das schon hin, dass meine Frau damit einverstanden ist, weil ich habe ein anderes Grundstück und das ist am Meer und das war immer ihr Traum.
Ja, wie auch immer.
Ja,
und auf jeden Fall, das war nicht hundertprozentig klar.
Aber wir hatten die Zusicherung von dem Verkäufer, aber wir hatten überhaupt nichts schriftlich.
Ja.
Das war.
Hatten wir also,
das
schon?
Ich habe
ein bisschen anders im Kopf, auf jeden Fall. Aber vielleicht war es auch Voraussetzung dafür, weil ich habe dann ich habe einfach Folgendes gemacht. Ich habe zwei große Container bestellt, ich glaube, 8 Meter sind. Es gibt die kleinen und die großen, 2 8-Meter-Container. Und wir hatten ja damals den Bogdan, unseren Hausmeister sozusagen, der uns alles so Arbeiten gemacht hat. Und dann haben wir praktisch angefangen, unser Haus in die Container zu laden. Und hatten uns vorgenommen, im Sommer geht es da runter.
Genau.
Also und sind zum Makler und haben das Haus, in dem wir jetzt drin waren, dem Makler gegeben. Und also wir hatten wir schon einen Interessenten, als wir da runter sind dann? Oder war das später dann?
Das weiß ich nicht mehr. Kann ich dir nicht mehr sagen. Weiß nicht mehr.
Auf jeden Fall war es noch völlig unklar. Also ihr müsst euch vorstellen. Oh Gott. Also
ich glaubt sowieso niemand die Geschichte. Aber sie ist einfach so gewesen. Ja,
sie war so.
Ist einfach so gewesen.
Wir hatten dann also, die Container.
Genau, die Containergeschichte.
Die Container haben wir richtig, so richtig vollladen lassen, sage ich jetzt mal. Und damit meine ich also eine hohe Stapelwertigkeit, ja, für mich als Maschinenbauer. Ich war begeistert, wie die das verpackt haben. Da war kein Zentimeter blieb da frei. Das
kam auch alles heil an.
Das war alles total befüllt mit sämtlichen Möbeln. Wir haben sämtliche Möbel da reingepackt und alles. Und
alles.
Meine Krafttrainingsmaschinen und was wir alles hatten, haben wir alles da reingestellt.
Eine Holzpuppe.
Ja, und dieses Klettergerät ist Verrückte.
Ja.
Ich habe immer so ein Klettergerät, das wollte ich zum Patent anmelden. So eine umlaufende Sprossenwand. Ja.
Alles da drin.
Die heute noch da steht. Das haben wir alles da reingepackt. Und jetzt haltet euch fest, wir hatten da so einen Hof und da standen diese Container drin. Und da kam ein riesiger Kranwagen, der die Container auf den LKW heben sollte. Und der hebt den ersten Container an und das ging so einigermaßen. Und im zweiten Container sehe ich plötzlich, wie dieser LKW hinten hochgeht. Also, keine Ahnung, was da passiert ist. Normalerweise haben die ja so Warnvorrichtungen.
Ich war da nicht dabei.
Auf jeden Fall, das wurde auch dann gleich ganz hektisch, absenken und so. Und dann war dieser Container, hat sich später herausgestellt, ja, der hatte einige Tonnen zu viel drin.
Aber die sind angekommen, oder?
Ja, die sind da verschifft worden. Also stellt euch das vor. Wir haben die dann verschiffen lassen nach
Algeciras,
in den großen Hafen. Ja. Und dann waren die weg und das Haus war leer. Und dann haben wir die Autos vollgepackt. Ich hatte die beiden, hatten wir zwei Hunde schon zu dem Zeitpunkt?
Mhm.
Ja, genau. Ich habe die beiden Hunde ins Auto genommen.
Pero und Jura.
Pero und Jura, genau. Mhm. Bin mit dem Auto, mit dem Anhänger, der war auch rappelvoll, da runtergefahren und du bist mit den Kids geflogen.
Nee, ich bin auch gefahren.
Mit einem anderen Auto?
Ja, wir hatten zwei Autos.
Okay.
Ja.
Vergessen.
Wir hatten zwei Autos.
Und bist du gefahren?
Nein, natürlich. Nein, ich bin nicht geflogen. Das Auto war doch auch voll. Nee. Ich bin auch gefahren. Wir haben zwei Autos. Wir haben zwei Autos.
Aber wir hatten nur eins wieder runtergenommen.
Nee.
Können wir jetzt nicht klären, wird vielleicht auch zu langweilig, wenn wir es hier überlegen. Aber ich glaube, du bist geflogen. Aber ihr seht, das ist jetzt 20 Jahre her, plus
verrückt.
Minus. Also irgendwie gehen die Erinnerungen auseinander. Aber ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall kamen wir da beide da unten an. Ja, und dann hatten wir erstmal nichts, wo wir wohnen konnten. Und dann waren wir dann vorübergehend in so einer Feriensiedlung und haben dann noch so ein Stadthaus gemietet.
Ja, genau.
Zu horrenden Preisen, die völlig außerhalb unseres Budgets lagen, weil wir da zur Hochsaison irgendwie dann praktisch ein Haus gebraucht haben, so ein kleines Reihenhaus.
Es war alles ziemlich eng finanziell.
Ja, und dann ging es noch los.
Ja, vor allen Dingen, was ist mit den Containern passiert, mein Lieber?
Ja, die standen erstmal in Algeciras und dann habe ich, das war dann so eine unvernünftige Sache vom Roland, das bin ich. Dann habe ich mir nämlich gedacht, eigentlich die Container, die sollten dann irgendwann da weg, weil das hat auch Standgebühren gekostet. Und dann habe ich die abholen lassen von Algeciras und habe sie einfach mal vor das Haus gestellt.
Aber der Hauseigentümer war informiert und er hatte nicht...
Er war nicht informiert. Ich glaube, der war nicht informiert.
Doch, der war informiert, sonst hätte er das ja gar nicht zugelassen.
Nee, der konnte gar nichts dagegen sagen, weil das Haus steht ja auf Gemeindeland und es war ja nicht in seinem Grundstück. Und ich habe die Container praktisch doch auf dieses Niemandsland, wo die Steine rumliegen und die Pferde rumrennen und die Esel und so.
Naja, das habe ich auch noch so ein bisschen anders in Erinnerung. Ich glaube schon.
Ich weiß noch, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte.
Dass er das wusste. Und wir wussten damals ja auch schon, wir kriegen das Haus und wir wussten auch, was wir bezahlen müssen und so weiter.
Naja.
Aber wir hatten immer noch keinen Vertrag im Übrigen. Aber mein lieber Mann, der Roland, hat gedacht, er stellt jetzt mal netterweise die Container vor das Haus, ob das jetzt niemandsland war.
Also nicht vor das Haus, dass da keiner mehr reinkam.
Ja.
Muss man schon noch
oder
ein bisschen...
Oder nicht, also standen auf jeden Fall vor dem Haus.
Ja, seitlich. Also
aber
am Haus, außerhalb des
Grundstücks.
Außerhalb des Grundstücks.
Roland, du weißt schon, dass wir dafür bestraft worden sind für dein Handeln diesbezüglich.
Na, nein, null.
Ja, vom Hauseigentümer oder was? Nein, natürlich nicht.
Ach so,
vom Eigentümer.
Ja, es war eine dumme Aktion von mir letztendlich. Aber ich hätte es nicht anders machen können, weil die Container mussten ja irgendwo stehen.
Stimmt.
Mhm. Weil als er dann gemerkt hat, die Container stehen neben seinem Haus, dann wusste er natürlich, es gibt kein Zurück für uns. Und dann war der Preis plötzlich 10% teurer. Als vorher ausgemacht.
Genau, und wir konnten nichts dagegen machen, weil wir hatten nichts Schriftliches. Aber wir waren trotz allem noch total froh, dass es dann klar war, wir kriegen wirklich dieses Haus. Also das muss ich einfach sagen. Mhm. Aber okay, es war schon noch alles ganz spannend.
Ja, mittlerweile war es nämlich so, dass wir einen Käufer hatten in Bad Homburg. Und dieser Käufer hat den Vertrag unterschrieben. Und mit diesem Geld wollten wir ja das Haus in Spanien, in Tarifa, kaufen. Mhm. Und da gab es auch eine Anzahlung. Und ich glaube, die Anzahlung haben wir dem Xavier auch gleich weitergegeben, als es dann klar war mit dem Vertrag und so. Das ist schon alles sehr lange her jetzt. Auf jeden Fall war es dann so, dass außer dem ersten Drittel die restlichen zwei Drittel nicht kamen. Ein Jahr lang kamen die nicht. Und wir konnten nichts machen. Keine Ahnung mehr, warum.
Extremer Stress.
Aber das war extremer Stress. Ich weiß noch, ich habe jeden Tag minimum eine Stunde mit der Bank telefoniert, um das irgendwie hinzukriegen.
Naja, das war ja auch insofern nicht so ganz einfach. Wir mussten natürlich auch einen Kredit noch aufnehmen. Und dieser Kredit war abhängig davon, wie viel eigenes Geld wir dazu geben können. Und es war alles. Aber damit wollen wir euch jetzt auch gar nicht langweilen. Wir haben es irgendwie hingekriegt. Wir haben es wirklich hingekriegt.
Wir haben es hingekriegt und wir haben aber, wie soll ich sagen, wir haben es uns verdient.
Findest du?
Ja, ich finde es, wir haben es uns verdient, weil das war so ein Stress mit diesem ganzen Verkauf, Neukauf und das klappt nicht und die Bank macht nicht mit und hin und her und wie kriegen wir es hin und das war so viel Stress, wir haben uns das wirklich verdient.
Ja, und es war dann auch gut, als dem so war. Aber wir haben natürlich überlegt, wenn wir jetzt in Spanien sind, also wir sind ja dann irgendwann im Juli oder August sind wir dahin. Mhm. Dieses Haus wurde frei im Dezember, du weißt noch, ja, im Dezember, Ende Dezember sind die erst ausgezogen, weißt du das noch? Wir haben dann noch in einer anderen Wohnung dann übergangsweise gewohnt. Und was ihr halt auch noch wissen müsst, es war ja alles gar nicht so einfach, weil wir hatten ja schon unseren Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt in Deutschland, beziehungsweise haben dort Geld verdient. Also zum einen war völlig verrückt, weil die Jungs, die sprachen kein Wort Spanisch, Roland und ich auch nicht. Wir sprechen leider immer noch nicht wirklich Spanisch.
Aber die Jungs inzwischen fließend.
Aber die Jungs, ja, die haben Abi auf Spanisch gemacht. Aber damals haben wir mit ihnen einen Deal gemacht, haben gesagt, okay, wir machen das, wenn ihr jeden Tag Spanischunterricht nehmt.
Mindestens eine Stunde.
Und die Jungs, die haben ja gar keine Idee davon gehabt, was das bedeutet. Die haben dann ja gesagt. Und wir haben das wirklich durchgezogen. Und das ganz Tolle war, dass die Jungs innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr Spanisch gelernt haben. Das war super toll. Und wir hatten für sie auch einen wundervollen Lehrer gefunden. Also der Jaime ist ein wunderbarer Mensch. Da haben sie auch nochmal ganz, ganz viele schöne Werte mitbekommen. Auch Spanien durch ihn kennengelernt. Also es war richtig, Kultur, richtig gut, ja. Die Kultur und auch deren Werte besser verstehen und so weiter. Das war schon toll, aber nichtsdestotrotz mussten wir ja auch Geld verdienen. Und das war.
Und dann begann die Helden, die Heldinnenphase von Frau Dr. Petra Bracht. Die Heldinnenphase, die Heldinnen, ja. Wirklich aus heutiger Sicht, ja. Das war, weil diese junge Frau, die ist, wie war es immer, sonntagsabends zurückgeflogen nach Deutschland, nach Frankfurt und hat dann erstmal 4 Tage lang bis donnerstags und später dann bis Mittwoch. Ja,
also wochenweise irgendwann doch.
Oder wochenweise irgendwie so, ist auf jeden Fall im Grunde genommen einmal pro Woche hin und zurückgeflogen.
Also nicht, dass ihr jetzt sagt, was wie die und was ist mit Klima und Umwelt und so. Damals. Ehrlich gesagt, habe ich da mich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt. Es war nicht das Thema, aber es war für mich das Thema, waren einfach meine Jungs und Roland, das war meine Familie. Aber ich wollte auch, dass sie die Möglichkeit haben, wirklich dieses Wahnsinnsleben zu leben. Und deswegen habe ich es auf mich genommen. Das war schon super, super anstrengend, das stimmt. Und das Schlimmste für mich war immer die Sonntagsabende. Ich bin dann auf den letzten Drücker, bin ich immer zum Flughafen, um dann noch den Flug zu kriegen. Und damals konntest du ja auch noch so richtig günstig fliegen, Gott sei Dank. Ich weiß, ich habe teilweise Flüge gehabt, die haben 9,99 € gekostet mit Air Berlin, weil ich habe die einfach ganz früh gebucht. Das war schon völlig absurd, wenn man sich das heute überlegt. Also heute wäre dieser Entwurf, glaube ich, nicht mehr so möglich gewesen, aber damals war es so, aber es war schon sonntagsabends, das war für mich immer es wurde dann immer schwieriger, je länger das so war. Ich wollte einfach nicht von meinen Kindern weg und auch immer die, immer mich wieder dann von Roland verabschieden. Das war wirklich nicht so einfach. Aber ich habe es gemacht und wir haben das auch wirklich viele Jahre gemacht.
Ja, und für mich war es einfacher, weil ich hatte ja eine Menge Schulen aufgebaut hier im Rhein-Main-Bereich, also Selbstverteidigungsschulen mit diesem Winchung-Unterricht und hatte viele Lehrer, habe dann die Schulen an die übergeben und habe dann nur noch so alle 4 Wochen, alle 6 Wochen Lehrgänge gehalten. Und das, also bei mir war es leichter möglich, ich musste nicht so oft hin und her fliegen.
Aber für mich war es trotzdem okay, weil der Roland hatte dann ganz, ganz viel Zeit, auch für die Jungs, also ganz, ganz viel Zeit ist insofern, dass er vormittags immer für sich seine Sachen machen konnte. Das ist auch ganz spannend, weil letzten Endes in dieser Zeit auch die Ausbildung entstanden ist. Das muss man auch sagen. Du hast dann morgens wirklich dich
also auf die Schmerztherapie
Ausbildung. Genau, auf die Ausbildung vorbereitet. Und nachmittags hat er sich dann um die Kinder gekümmert. Also wir waren schon, sag mal, waren wir Helikoptereltern oder du, warst du ein Helikoptervater? Weil, weißt du überhaupt, was ein Helikopter
ist? Nee, das weiß ich gar nicht. Ich kenne dieses Wort, aber ich verstehe nicht, was das bedeutet.
Das sind die Kinder überbehüten.
Ach Quatsch, nein.
Na, aber du hast zum Beispiel immer zur Schule gefahren und hast auch immer abgeholt. Die hätten auch mit dem Bus fahren können.
Die sind ja auch mit dem Bus gefahren.
Roland, die sind
frag so mal die Jungs, die haben ja gerade neulich, du hast im Kopf, ich habe die immer gefahren. Absolut. Und die sagen, Papa, wir wussten genau, wir hatten keinen Bock und wir sind runter zum Bus gelaufen, sind Bus gefahren. Also, ich habe die auch, Peter, mittags habe ich die auch unten vom Bus abgeholt.
Also, aber ganz selten, bitte,
du
bitte,
warst doch gar nicht da. Da habe ich gewonnen jetzt, du warst doch gar nicht da.
Da hast du gewonnen, aber wir haben auch Freunde dort. Und
die haben dann erzählt oder so.
Und die haben immer gesagt, meine Güte, wenn wir mal Kinder haben, unser Kind oder unsere Kinder, die fahren mit dem Bus in die Schule und ist so witzig, die haben dann wirklich auch ein Kind gekriegt und es ist so süß, die haben dann wirklich ihren Sohn immer in die Schule dann auch gefahren und das ist auch so toll, weil der Peter hat dann immer gesagt und die Jolanda, ehrlich gesagt, man versteht erst, was es bedeutet, Kinder zu haben und warum man so Sachen, also so Dinge macht, wie ihr sie auch gemacht habt, wenn man Kinder hat, vorher weiß man
das gar nicht. Aber nochmal zurück zu Helikopter, gell? Also Helikopter fand ich das gar nicht, weil wie gesagt, die sind auch Bus gefahren und der Rest war eigentlich dann erstmal Hausaufgaben machen.
Vielleicht von 50 mal einmal, aber okay.
Du weißt doch gar nicht,
du warst doch gar nicht.
Und zwar, jetzt hast du mich ganz rausgebracht, wollte
ich
jetzt
sagen. Die sind nach Hause gekommen und dann haben sie erstmal was zu essen gekriegt, haben sich immer beschwert.
Ja, und Hausaufgaben wurden immer abends dann gemacht. Weil abends war es ja dunkel, also gerade wenn es in der Winterzeit war.
Ich dachte, die haben immer Sprachunterricht erst gehabt, wenn die kamen. Erstmal war Heime.
Sprachunterricht war auch. Wann war der?
Ja, der war nach
Essen. Wir haben es auf jeden Fall immer so gemacht, dass wir kiten und Windsurfen gehen
konnten. Ganz genau.
Weil deswegen waren wir ja dort.
Das habt ihr so durchgezogen. Und dafür bin ich so unendlich froh, weil der Roland ist mit den beiden Jungs bei Wind und Wetter. Also wirklich auch, wenn es kalt war. Und da gibt es so einen Wind, den kann ich ehrlich gesagt nicht leiden in Tarifa. Der macht mich dann auch manchmal so ein bisschen fertig und den mag ich nicht. Der heißt nämlich, wie heißt er denn jetzt? Bin ich schon, ich mag den gar nicht mehr nennen. Nee. Ja, ich weiß doch. Das ist der Levante-Wind und den mag ich nicht. Aber es ist egal, zum Kiten und zum Surfen ist der richtig gut. Und Roland ist jeden Tag mit den Kindern draußen
gewesen. Wenn es halt ging.
Wann ging es denn mal nicht?
Ja, wenn es Wetter zu schlecht war, wenn es zu kalt war, wenn es geregnet hat.
Wirklich? Ja, aber klar. Ich sei doch auch beim Regen raus, das weiß ich doch.
Ja, aber manchmal war es halt dann too much.
Okay, oder also auf jeden Fall, das war einfach grandios und die Kinder sind einfach, das war einfach super, super toll und die lieben das heute noch.
Also das lief für mich alles unter dem Motto, weg vom Bildschirm, hin in die sportliche Betätigung. Mhm. Und Kids, sportliche Betätigung ist ja immer so eine Sache, die muss total Spaß machen. Und das Tolle war, das hat denen total Spaß gemacht. Später kam dann immer mehr das Kitesurfen noch dazu, also Windsurfen, Kitesurfen und Wellenreiten, also Surfen.
Genau, das haben sie auch
Das kam ja auch noch, weil wenn Wind still war und die Wellen waren gut, gab es da unten auch die Möglichkeit, halt Wellenreiten zu machen. Und von daher war das eine super gute Aufteilung zwischen Schule und ordentlich Gas geben in der Schule, um sich aufs Abi vorzubereiten. Sprache lernen, Sport machen, ja, und halt auch natürlich die Sonne genießen. Das war ja so einer der Hauptgründe, warum wir da runter sind. Und das haben wir dann 8 Jahre gemacht, ne?
Genau.
8 Jahre, 9 und Jahre
dann,
ging das.
Dann haben die Jungs dort Abitur gemacht. Also der Raule, der hat dann Abitur gemacht, was einfach auch genial gut war. Der Raule war eigentlich immer so ein Schüler, der so gerade alles gemacht hat, um...
Was nötig war.
Ja, um das, das Jahr zu schaffen. Und er hat dann im letzten Jahr, warum auch immer, keine Ahnung, was ihn da getrieben hat, gesagt hat, ich mache jetzt eines der 3 besten Abis in der Schule. Und da habe ich nur gedacht, als er das gesagt hat, ja, mach du mal. Und es war so grandios, er hat es echt durchgezogen. Und er hat das zweitbeste Abi gemacht in der Schule. Fand ich ganz, ganz klasse. Und der Julian hatte dann noch ein Jahr. Und dann haben sie sich irgendwie mit einem Freund zusammengetan und haben uns dann verkündet, sie würden jetzt gerne nach Granada gehen. Wow, das war schon für mich nicht so easy. Da hat das Mamaherz echt geblutet.
Und Raul war 19, Julian 17.
Ja.
Genau. Raul war gerade fertig mit Abi.
Ja.
Julian war noch nicht fertig.
Ja.
Und dann haben die beiden sich entschlossen, nach Granada zu gehen, mit einem Freund mit Basti
zusammen.
Ja, mit Basti, einem ganz alten Jugendfreund, den sie von Kindheit an kennen, heute noch kennen. Und dann wurde das Pick-up, wir hatten unten dann ein Pick-up.
Und für mich war es einfach so ein Los, so ein, ja, Mama, jetzt ist es soweit, jetzt musst du loslassen. Es war nicht einfach, weil ich bin schon so ein bisschen... Vielleicht so eine Kluckenmutter in irgendeiner Form schon. Ich liebe und meine Kinder einfach.
Habe ich dich nie so empfunden.
Aber, oh, das ist schön, dass du das sagst.
Kluckenmutter, aber du liebst deine Kinder.
Mir ist es aber echt schwer gefallen. Aber ich habe nichts dagegen gesagt. Ganz im Gegenteil, wir haben ihnen geholfen, eine Wohnung zu finden. Und dann war es dann soweit. Und dann haben wir den Pick-up
geladen.
Geladen, ja.
Und sie und haben der Julian geladen. Der Julian war halt noch im letzten Jahr. Ne? Ja. Der hat dann praktisch in Granada sein letztes Jahr gemacht und dort Abi gemacht.
Ja.
Selbstständig.
Hat er auch gemacht. Aber der Julian war immer jemand, der hat es meines Erachtens immer clever gemacht. Der hat gesagt, ich bin doch nicht blöd und muss zweimal irgendwie was machen. Ich passe immer in der Schule auf und dann mache ich sofort meine Hausaufgaben und dann weiß ich eigentlich, was ich lernen musste. Und so hat er sein ganzes Schulleben eigentlich durchgezogen. Und für den war Schule eigentlich immer total easy. Und wir haben den Jungs halt gesagt, ich glaube, das haben wir schon in irgendeiner Folge schon mal erzählt, wir haben gesagt, also Jungs, ihr könnt später alles machen, was ihr wollt, aber Grundvoraussetzung ist, dass ihr das Abi macht. Und das haben die dann auch gemacht. Und Julian hat dann dort, wie gesagt, das Abi gemacht. Der Basti wollte dort Spanisch lernen und der Raul hat angefangen, irgendwas zu studieren. Wenn ich ganz ehrlich bin,
Management,
weiß ich gar nicht mehr.
Management.
Das war schon da, die ersten zwei Semester, irgendwie. Irgend sowas. Aber das war dann auch ganz süß. Dann haben sie gesagt, sag mal, wie sieht's denn aus? Können wir wieder nach Deutschland zurück? Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Wieso wollen die beiden jetzt nach Deutschland zurück? Und dann haben sie gesagt, sie wollen einfach jetzt so dieses kulturelle Leben dort mehr genießen. Habe ich gedacht, was ist denn jetzt?
Ja, kulturelles Leben, da kann man jetzt mal genauer definieren. Was die wollten war...
Ja, die wollten feiern.
Ja, die wollten feiern, aber die wollten vor allen Dingen sich mit Freunden... wieder umgeben, die sie hier in Deutschland noch hatten, die sie noch lange nicht gesehen hatten. Und die haben ihnen gefehlt.
Ja,
und die Gespräche mit den Freunden, weil da hatte sich einfach was aufgebaut hier in Deutschland, was dann brach lag, was immer mal wieder, die haben uns ja besucht, also sie hatten ja auch Besuch von deutschen Freundinnen und Freunden, dann bei uns in Tarifa.
Ja.
Aber das hat ihnen mehr und mehr gefehlt und hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass sie zum Studieren eigentlich nach Deutschland zurück
zum Studieren. Der Julian wollte nie studieren. Der hatte gesagt, er ist halt froh, als er fertig war mit der Schule. Nur der Raul hat sich überlegt, ob er irgendwas studieren wollte, weil er nicht wusste, was er machen sollte im Übrigen.
Ja.
Aber ich glaube...
Aber auch beim Julian war das doch. Der hat ja dann seine Musiksachen studiert.
Genau, aber was mir noch einfällt, ist schon, dass es gab schon so ein weinendes Auge in Spanien auch, weil die Kinder waren schon immer keine Tarifenios. Also die haben auch bei den Jungs nicht dazugehört, ja. Mhm. Also die hatten dort nicht so richtige Freunde.
Andere Interessen halt, andere Interessen.
Ja, ja, das war schon ein bisschen schwierig.
Was mich immer gewundert hat, das habe ich nie verstanden, dass die Kids da aus Tarifa, diese Tarifenios, die sogenannten, also die Einheimischen dort, dass die eigentlich zum Wasser keinen Bezug haben. Ja, ganz wenige von denen sind Kiten oder Surfen gegangen.
Oder ans Meer.
Die hatten mit Wassersport eigentlich nichts zu tun. Ja. Das waren eigentlich immer mehr die von außen kamen, die Touristen, die Sportbegeisterten. Mhm. Weil der normale Tourismus, den gibt es ja eigentlich gar nicht da in Tarifa. Das ist ja alles ein Sporttourismus im Grunde genommen, der zu 80% halt mit diesem Kiten und Surfen zu tun hat, Windsurfen zu tun hat. Und ich glaube, das war auch was dann gefehlt hat, weil die Gesprächsthemen waren einfach dann andere, weil die Tarifa-Jugend, die war mehr, ja, die haben mit Fußballspielen hatten nicht viel zu tun, hatten unsere Jungs nie und haben andere Sachen gemacht und waren nicht auf dem Wasser. Und ich glaube, das war auch so das Ding,
das war nicht so
weil
einfach,
die konnten sich einfach nicht mehr, wie soll ich sagen, also da gab es zu wenig Gesprächsstoff, weil völlig andere Interessen.
Aber ich weiß noch, es hat alles gepasst, weil für mich war es auch echt an der Zeit, nicht mehr so viel zu fliegen. Und dann fing die ganze Geschichte an, ja, dass die Schmerztherapie in Deutschland irgendwie Fuß fasste.
Ja, es war ja von der Zeit nochmal, um den Zuhörern das zu ermöglichen, nachzuvollziehen.
Wann haben wir die erste Ausbildung gemacht?
Genau. 2007. Und 2004 sind wir da runtergegangen.
Genau.
Und dann habe ich 3 Jahre quasi ausgearbeitet, hatte auch die Möglichkeit, die Zeit, das zu machen. Dann war die Ausarbeitung, war praktisch 2007 fertig und dann haben wir im Herbst 2007 die erste Ausbildung gehalten. Und dann wussten wir noch gar nicht, wie das angenommen wird. Und als es dann so unglaublich nachgefragt wurde, das hat dann auch gepasst, ja, weil dann war die Anwesenheit in Deutschland eigentlich total notwendig, weil ich habe ja dann teilweise jeden Monat eine Ausbildung gehalten. Das wäre ja gar nicht mehr gegangen sonst.
Und wann sind wir zurück? Eigentlich als der
2010
Raul...
2010 war das,
ganz genau, als der Raul 20 wurde, Julien 18, ja, 2010, genau, da sind 2010, wir wieder zurück.
Aber es war ja auch so eine Übergangsphase, da hatten wir erst so eine ganz kleine Mini-Wohnung.
Und dann hat sich die Mama gefreut, also mein Herz hat natürlich gehüpft, weil die Jungs haben gesagt, ja, da müssen wir halt erst nochmal wieder zusammen wohnen und das war natürlich super schön, dann haben wir eine Wohnung gehabt, in der wir dann auch wieder so zusammen gewohnt haben. Aber die Jungs haben natürlich sind dann auch ihren eigenen Weg gegangen, ist ja gut. Und wir haben dann wirklich ganz viel mit der Schmerztherapie zu tun gehabt. Und dann fing das alles in Deutschland an.
Ja.
Ja, und das war die
Geschichte.
Das
war der Ausflug nach Spanien sozusagen.
Genau, und wie wir wieder zurückgekommen sind. Aber die Jungs haben dann auch gesagt, sie wollen nicht mehr in Spanien. Das ist nicht mehr schön da, aber es ist super spannend, weil jetzt ist ja schon einige Zeit vergangen und die Jungs lieben Tarifa. Die sind wirklich, wenn es irgendwie geht, sind die so oft dort und lieben das Wind, das Wasser, das Wetter,
aber das ist
die
normal.
Menschen dort auch. Das ist jetzt, ja, weil das, was du hast, das siehst du nicht und was du nicht hast, irgendwie
ja,
vielleicht so.
Was heißt,
so.
Wird halt langweilig, ja? Wenn du dort wohnst, ne? Wo alle sich einmal im Jahr drauf freuen, 2 Wochen kiten zu können. Ja. Wenn du dort wohnst, dann wird es normal.
Ja.
Wenn dann jeden Tag kitest, dann wird es auch nochmal normaler. Und ich glaube, dass das so eintritt, ist einfach, das ist der Mensch.
Ja, und gerade für Julien, der ein Musiker geworden ist, ist schon, der ist ja dort, um wirklich seine Kreativität auch auszuleben. Das ist ja schon spannend, ne? Der hat dann diesen Weitblick, ist auf dem Wasser und kann dann seine Musik dort machen und ja, einfach, ich glaube, wir haben vieles, vieles richtig gemacht in der Beziehung, wir haben bestimmt auch ein paar Fehler gemacht, das weiß ich, die Jungs sagen ja schon immer, was wir alles hätten noch besser machen können, aber sind trotzdem dankbar.
Aber dieser Ausflug nach Spanien.
Ausflug nach Spanien ist schön, ja.
Ja, den stimmt. Möchte ich nicht missen. Glaube und es nicht. War, auch wenn es völlig verrückt war, im Nachhinein, es hätte alles Mögliche schief gehen können, zeitlich, finanziell, wie auch immer, beziehungsmäßig eventuell auch, ja, weil oft nicht sehen und so, hätte ganz viel schief gehen können, aber es war super und die Jungs sind von der Sprache her spanisch fließend, haben Abi gemacht, haben dieses Europa kennenlernen, sich als Europäer fühlen, ja, nicht nur in einem Land irgendwie sein und nie rauskommen. Das alles war völlig anders, haben völlig andere Eindrücke bekommen. Das war einfach super wichtig und super toll, dass wir das gemacht haben. Und trotz allem Risiko, was damit zusammenhängt, ich würde es jederzeit wieder machen.
Ja, ich auch. Und in diesem Sinne, nächste Story, nächstes Mal. Ja, genau. Nächste Story, nächstes Mal. Es war einfach auch wieder schön, an diese alten Sachen sich zu erinnern. Und ja, war schön. Danke, Roland.
Ja, danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.